Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Welcome to New Learning, deinem Podcast über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Heute ist Professor Dr. Cornelia Hatula zu Gast, also kurz Conny. Und Conny ist Lernexpertin. Also Conny liebt das Thema Lernen und das macht sie einfach zu einer sehr, sehr guten Lernerin. Und sie arbeitet als Academic Director an der YU, Internationalen Hochschule. Und Conny ist nicht nur Lernexpertin für Studierende, also sie ist Professorin für BWL, sondern auch vor allem, habe ich das Gefühl, Lernexpertin für Gruppen. Also sie ist Führungskraft und auch in ihrem Team dafür zuständig, dass sich das Team immer weiterentwickelt und dass sie gemeinsam lernen. Und ich habe das Gefühl, dass das ist, was Conny echt richtig, richtig gerne macht und auch einfach dadurch, ja, so ihr ganz natürliches Talent ist wirklich, Gruppen zum Lernen zu bewegen. Und dafür hat sie ganz, ganz viele Hacks und Tipps und Ideen, die sie auch zum Beispiel auf LinkedIn regelmäßig teilt. Und eine Sache, die Conny in unserem Interview erwähnt, die ist wirklich, ja, revolutionär in Sachen Lernen neu verstehen. Und das ist die Idee oder die Vision eines Lernwallets. Und ihr kennt das bestimmt alle, man hat das auf dem Handy, eben diese Wallet-App, wo man irgendwelche Flugtickets und sonstigen Tickets drin sammelt. Und genau das ist Connys Idee, dass man nicht mehr einen festen Studiengang hat, wo man dann am Ende, also seit Bologna sind es ja diese 180 ECTS, zum Beispiel beim Bachelor-Studiengang, dass man also Kurse belegt, die insgesamt einen Wert haben von 180 Leistungspunkten, um Studiengänge vergleichbar zu machen. Und nach Connys Idee wäre das dann nicht so, dass man in einem Studiengang, also zum Beispiel über 3 Jahre, jetzt 30 Kurse belegt, die alle 6 Leistungspunkte wert sind. Und dann hat man halt, wenn man noch eine Abschlussarbeit schreibt, einen Studiengang fertig, sondern dass das viel lockerer, losgelöster ist und man quasi über das ganze Leben irgendwie diese Leistungspunkte sammeln kann und die den Studiengang ersetzen. Man hat also nicht mehr dieses feste Konstrukt eines Studiengangs, sondern lebenslanges Lernen und lebenslanges Sammeln von eben, ja, müssen gar nicht Zertifikate sein, sondern einfach Kurse. Und das können Kurse aller möglichen Art sein. Hauptsache, man lernt was. Und in diesem Zertifikat steht dann, ja, welchen Umfang dieser Kurs hatte, also wie viele Leistungspunkte ungefähr. Und er gibt Auskunft darüber, was man dort an Fähigkeiten, an Lerninhalten sich angeeignet hat. Und ich finde die Idee so unfassbar gut, weil das einfach auch so viel mehr Bildungsgleichheit bringen würde, wenn es nicht mehr dieses starre Konzept Studium gäbe, sondern auch einfach jeder über Weiterbildungen sich stetig fortbilden kann und das aber nicht eben in so einem engen Korsett einer Hochschule, sondern über das ganze Leben und so, wie es für ihn passt. Denn es gibt ja auch einfach so viele unterschiedliche Lerntypen, also Menschen, die in dem und dem Kontext gut lernen. Zum Beispiel, ich lerne nicht so gerne in der Gruppe. Und bei Conny habe ich rausgehört, sie lernt super gerne in einer Gruppe. Und dann gibt es welche, die lernen gerne durch Lesen. Dann gibt es welche, die lernen gerne durch YouTube-Videos an. Ja, und so wirklich festigen tut sich jeder Lerninhalt nur, wenn man ihn auch wirklich anwendet, also in der Praxis. Deswegen ist es eigentlich total schlau, wenn man nicht nur studiert, sondern auch irgendwie praktisch die Inhalte anwendet, damit man sie auch wirklich behält. Ansonsten vergisst man ja auch einfach fast alles wieder, leider. Und dieses Lernwallet-System würde eben genau darauf einzahlen, dass man, ja, keine Ahnung, man arbeitet und macht nebenher quasi ein Leben lang eine Art Studium, einfach indem man diese Kurse macht und so sich immer weiterentwickeln kann und auch sich immer für neue Jobs wieder qualifizieren kann, ohne dass man eben so lange raus muss und nochmal echt ein Studium machen muss oder so, sondern so ganz einfach nebenbei sich immer weiterentwickeln kann, immer weiterbilden kann und so immer coolere Jobs machen kann, weil man halt immer qualifizierter ist. Ja, also Conny beschreibt diese Idee nochmal ganz anders und ich finde es einfach mega gut, mega, mega gut. Ich habe nämlich zum Beispiel einen Freund, der ist extrem gut in dem, was er macht, also hat viele, viele Jahre praktische Erfahrung in seinem Bereich und ist unfassbar gut, hat eine extrem hohe natürliche Begabung dafür, in seinem Bereich zu arbeiten. Er ist so, so, so gut darin, aber er wird nur richtig bezahlt, wenn er ein Studium hat in seinem Bereich und mit diesem Studium tut er sich sehr schwer, schon seit einiger Zeit, weil das einfach nicht seins ist. Also inhaltlich hat er das komplett drauf, er wendet es jeden einzelnen Tag an, aber das in Hausarbeits- und in Klausurenform zu gießen und so diesen offiziellen Stempel dafür zu bekommen, ja, alles klar, du kannst das, das funktioniert einfach nicht so richtig. Und eben nicht, weil er es nicht kann, sondern aus 1000 anderen Gründen, aber kein einziger dieser Gründe, warum es nicht so gut klappt, ist, dass er es irgendwie nicht könnte. Und das ist so unfair, so dass jemand, der unfassbar gut ist fachlich, nicht richtig bezahlt wird, weil er nicht diesen Stempel Studium hat. Und wenn es das nicht mehr so gäbe, wenn es einfach nicht mehr so diese starren Studiengänge gäbe, sondern Weiterbildungen, die man so auswählen kann, dass sie zu einem passen, zu dem Lerntyp, den man hat, passt, zu der, ja, einfach auch zu der Zeit, zu der Phase, in der man gerade ist in seinem Leben, dann glaube ich, würde da sehr, sehr viel Chancengleichheit geschaffen. Deswegen finde ich die Idee super, super gut von Conny. Und wenn es da irgendwas gibt, irgendwelche Initiativen, wo man sich dafür irgendwie stark machen kann oder so, schreibt mir. Ich habe da große Lust, mich zu engagieren, weil ich das wirklich, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Idee, die viel, viel Gutes bewirken könnte. Conny und ich haben aber natürlich nicht nur über das Thema Weiterbildungswallet gesprochen, sondern auch über ganz viele andere Themen, wie zum Beispiel, wie Hochschulbildung wirklich praxisorientiert gelingt und wirklich auf die Herausforderungen in der Arbeitswelt vorbereitet. Wir haben darüber gesprochen, wie aus einem Trend ein Studiengang wird, zum Beispiel New Learning. Wir haben darüber gesprochen, ob individualisiertes Lernen wirklich möglich ist, denn es ist eigentlich so ein hehres Ziel, dass wenn man in einer Gruppe ist und man möchte mit dieser Gruppe lernen oder der Gruppe etwas beibringen, dass man wirklich auf jeden Einzelnen individuell eingeht und jedem nach seinem Lerntyp, nach seiner Fasson einen passenden Lerninhalt gibt, also beziehungsweise den Lerninhalt individuell aufbereitet. Klar, das würde wohl immer am meisten Erfolg bringen und zu den besten Lernergebnissen führen, aber ist das wirklich realistisch? Das kläre ich mit Conny. Wir sprechen darüber, wie man Dozent wird und wie die Hochschule an gute Dozenten kommt. Und wir sprechen über Connys Podcast. Da kann ich mal ein paar Sachen noch fragen, weil Conny ähnlich wie ich gestartet ist mit ihrem Podcast. Und so konnte ich mal sie ein bisschen fragen, wie sie so an ihre Gäste kommt und wie sie das ein oder andere macht. Und vielleicht ist ja hier jemand Podcast interessiert und so gibt es zum Ende hin auch noch Podcast-Insights von Conny. Es gibt also sehr viel, auf das ihr euch freuen könnt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude mit der 6. Folge von Welcome to New Learning. Professor Dr. Cornelia Hattula ist Academic Director Content Creation, Didaktik und Innovation sowie Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der EU, stimmt das EU? IU. An der IU, Internationalen Hochschule in München. Das heißt, sie ist für die Lernmaterialien, Formate und Inhalte der Studierenden im Distanzunterricht zuständig und organisiert die Arbeitsstrukturen in ihrem Team gemäß der New Work-Leitlinien. Conny hat bereits in mehreren Funktionen in der Lehre gearbeitet, zum Beispiel als Campus Head an der International School of Management in Stuttgart und als Dozentin für Marketing an der Frankfurt School of Finance and Management. Davor hatte sie als Management Consultant in die Medienwelt zu Hubert Burda verschlagen. Conny und ich teilen also nicht nur ein großes Interesse für New Learning, sondern haben unser Berufsleben auch beide in der Medienwelt begonnen. Heute teilt Conny auf LinkedIn regelmäßig praktische, mit viel Liebe aufbereitete Lerntipps und hat Anfang des Jahres ihren eigenen Podcast Was lernst du? Gestartet. Noch mehr Parallelen also. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können und herzlich willkommen im Podcast, liebe Conny.
Vielen, vielen lieben Dank, liebe Marie, für diese schöne Einführung. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
Ja, und wir hatten schon so ein schönes Vorgespräch und jetzt freue ich mich, dass wir auch den Podcast starten. Und das mache ich immer mit 3 Icebreaker-Fragen. Und die erste lautet, was hast du zuletzt so richtig mit Spaß und Leichtigkeit gelernt?
Du hast ja gerade schon gesagt, wir teilen die Leidenschaft fürs Podcasting. Und ich habe mich Anfang des Jahres sehr intensiv in das Thema Podcasten eingearbeitet. Von welche Technik, wie schneide ich, wie bastle ich ein Cover, wie publiziere ich überhaupt einen Podcast. Habe da tatsächlich die letzten Monate wahnsinnig viel Learning by Doing gelernt. Mit einer ganz, ganz großen Freude dabei. Deswegen, das wäre das Lernprojekt, das ich jetzt zuletzt mit ganz viel Spaß und Freude gestartet habe und wo ich ehrlicherweise aber auch noch mittendrin stecke.
Und was würdest du gerne verlernen?
Ich würde hier so eine, glaube ich, ganz klassische Frauenantwort geben. Ich leide von Zeit zu Zeit unter einem furchtbaren Imposter und den würde ich ehrlich gestanden gerne in den Schrank stellen können. Also falls du da gute Tipps hast, immer her damit. Das würde ich gerne verlernen.
Bin auch noch auf dem Weg. Worauf bezogen ist das bei dir?
Ach du, alles. Also es kommt tatsächlich drauf an. Aber also der Imposter kommt in den unmöglichsten Situationen, beruflich und privat, um die Ecke. Und von daher, das wäre schön, wenn der einfach ein bisschen seltener auftauchen würde.
War das Thema Lernen für dich schon immer so positiv besetzt wie heute?
Nee. Also tatsächlich war es so, dass ich, als ich in die Schule gegangen bin, ich habe zwar recht leicht gelernt und ich hatte eigentlich auch immer gute Noten. Ich habe mir aber ganz häufig die Frage gestellt, wofür lerne ich denn da gerade sozusagen, was wir gerade in der Schule durchnehmen. Also mir hat so ein bisschen sich immer die Sinnfrage gestellt. Und ich fand tatsächlich auch dieses sehr starre, auf die und die Art und Weise musst du dir jetzt diesen Stoff erarbeiten. Das war, also ich konnte es, aber es war es nicht unbedingt meins. Und so richtig Spaß und Freude am Lernen habe ich tatsächlich erst, seit ich mich beruflich mit dem Thema beschäftige. Und eben ganz viel auch in Richtung neue Formate des Lernens lese und mehr arbeite. Insofern würde ich sagen, das ist, war ein ongoing Prozess.
Ja, bei mir genauso. Führt mich eigentlich auch schon zu der ersten Frage. Was gefällt dir am New Learning Konzept am besten?
Also aus meiner Sicht kann man das so ein bisschen auffächern, dieses Konstrukt New Learning. Auf der einen Seite hat es aus meiner Sicht eine sehr stark inhaltliche Komponente, in der es darum geht, sehr viel stärker das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen, also sehr viel stärker sozusagen lernerzentriert zu sein, sehr viel mehr auch Themen in den Mittelpunkt zu stellen, die eigentlich unter das Thema klassische Persönlichkeitsentwicklung fallen, aber auch unter, sagen wir mal, das ganze Thema Zusammenarbeit. Das ist so der eine Punkt, also sehr viel mehr Individualisierung. Und auf der anderen Seite ist auch sozusagen das Drumherum, das wie wir lernen im New Learning, aus meiner Sicht ein ganz anderes. Also es hat ganz wenig mit dem klassischen Lernen im Sinne von, ich lese jetzt ein Lehrbuch oder ich schaue mir sozusagen den fertigen Online-Kurs an, sondern das ist sehr viel kleinteiliger. Es ist mal ein Podcast, es ist mal ein Artikel, es ist mal gegebenenfalls tatsächlich ein Buch, das man liest, aber es ist tatsächlich sehr viel stärker auf die eigenen Lernpräferenzen abgestimmt und es ist aus meiner Sicht sehr viel kleinteiliger, hat sehr viel Parallelen so in Richtung des agilen Arbeitens, dass man einfach sagt, man geht wirklich in dieses Learning-Nuggets-Konzept rein, friemelt sich das deutlich mehr in den Alltag rein. Insofern sind es diese zwei Komponenten, mehr Individualisierung und aber halt auf der anderen Seite auch eine neue Art, das Thema Lernformat zu denken, das in das New Learning reinspielt. Und so in Summe würde ich sagen, deswegen gefällt es mir so gut, weil es halt einfach Lernen anders denkt.
Und wie beeinflusst das die Art, wie du BWL unterrichtest?
Es beeinflusst es insofern, als dass ich mir schon auch Gedanken darüber mache, wie ich die Lerninhalte anders aufbereiten kann, als sozusagen in so einer klassischen Vorlesung. Also dass die 90-Minuten-Vorlesung grundsätzlich ausgedient hat, das ist, glaube ich, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Aber man kann ja durchaus auch sehr stark auch nochmal eine andere Art Flipped Classroom-Konzept setzen. Also das heißt, dass man auf der einen Seite sagt, die reine Inhaltlichkeit, das ist eigentlich deine Selbstlernzeit. Da bekommst du von mir Podcasts, Videos, Artikel etc. Und die erarbeitest du dir erstmal zu Hause. Und wenn wir uns dann treffen, sozusagen in der Studierendengruppe, dann sprechen wir tatsächlich eher über offene Fragen, über Reflexionsfragen, gehen in die Anwendung rein. Das ist so der eine sozusagen Ansatz, mit dem man New Learning in die Lehre transportieren kann. Zum anderen kann man aber tatsächlich auch sagen, eigentlich braucht es mich im Zweifelsfall als Dozenten gar nicht mehr, wenn man eher in so Richtung eines Working-Out-Loud-Konzeptes geht und die Studierenden sich einfach gemeinsam durch ein Lernprojekt in so 12 Wochen oder im kürzeren Zyklus hindurch lernen lässt. Oder man könnte zum Beispiel auch, sagen wir mal, ganz aufbrechen und sagen, wir erarbeiten uns jetzt die Inhalte gar nicht mehr in so einem Face-to-Face-Setting, sondern ihr bekommt von mir wöchentlich ein Newsletter und ich guide euch sozusagen über so eine Art Newsletter-Workshop durch einen Lerninhalt hindurch. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und es kommt natürlich auch immer total aufs Fach an. Aber man kann da auch in der klassischen sozusagen Hochschullehre ganz viel machen.
Ich habe das auch bei mir probiert und dadurch, dass alles freiwillig war, an was vor der Klausur geschah, hat das leider nicht so richtig gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen, mit diesem auch mit diesem alternativen Lernangebot, sage ich mal. Also ich hätte mir das für mich selber total gewünscht, dass ich auch mit Podcasts lerne und mit ganz aktuellen Sachen und nicht mit irgendwelchen, 800 Seiten starken Büchern einfach nur. Aber dadurch, dass die Studierenden eigentlich bei mir alle direkt aus der Schule kamen, waren die das noch überhaupt nicht gewöhnt, dass sie da selber so viel machen müssen und dass sie nicht Schritt für Schritt da an die Hand genommen werden, dass sie, glaube ich, grundsätzlich Spaß hatten, aber alles, was ich so an praktischen Übungen und so angeboten habe, die sie eigentlich nicht machen mussten, die aber eigentlich eine schöne Vorbereitung gewesen wären, das hat eigentlich so gut wie niemand gemacht, leider.
Ich glaube, was man dabei aber nicht unterschätzen darf, ist, dass man halt trotzdem ein ganz großes Maß an Struktur an die Hand geben muss. Weil sonst, also ich spreche da immer so ganz gerne von dem Lernelefanten, wenn man einfach so diesen Wust vor sich sieht und selbst wenn ich ganz viel Podcasts hören kann und ganz viel Artikel lesen kann, die jetzt vielleicht sogar auch meiner persönlichen Art von Lernmaterial wirklich gut entsprechen würden, wenn dieser Lernelefant halt so in seiner Gänze vor mir steht, dann ist es trotzdem schwierig. Deswegen finde ich, hilft es immer total, wenn man einfach wirklich eine Guideline mit an die Hand gibt und sagt so, und jetzt bereitest du bitte die Sachen auch wirklich in der Reihenfolge vor und dann können wir entsprechend drüber sprechen und du hast vollkommen recht. Also wenn es jetzt sozusagen ein freiwilliges Angebot ist, funktioniert es tatsächlich im Hochschulsetting weniger gut. Das ist schade. Ich glaube, da muss einfach auch nochmal so ein bisschen Denkhaltungsveränderung erstmal passieren. Aber ich gebe da die Hoffnung nicht auf, dass wir da tatsächlich hinkommen. Ich glaube auch, dass wir da hinkommen, weil aus meiner Sicht einfach sich auch das ganze Thema, wie sehen Curricula in der Zukunft aus und bleiben die so, sagen wir mal, starr, wie sie jetzt sind oder werden die sehr viel individueller, haben wir am Ende tatsächlich du und ich noch genau denselben Abschluss sozusagen, wenn wir dasselbe studiert haben, oder haben wir vielleicht ganz unterschiedliche Profile trotz allem? Da wird, glaube ich, ganz, ganz viel passieren, auch so in Richtung Prüfungsformen. Und insofern würde ich schon sagen, dass ich glaube, je mehr wir einfach dahin kommen, desto mehr werden einfach auch sich diese New Learning Formate im Hochschulbereich dann bewähren.
Ist das aktuell bei dir inhaltlich im BWL-Studium? Was hat sich da über die Zeit verändert? Wo hast du am Anfang noch den Fokus drauf gesetzt und welche Themen sind aktuell im Fokus und auch welche Methoden?
Meinst du jetzt sozusagen wirklich inhaltlich, also in der Vorlesung?
Ja, genau.
Also ich habe ja tatsächlich, wenn ich unterrichte, habe ich einen relativ starken Fokus auf Marketing, Konsumentenverhalten, so Themen wie Projektmanagement beispielsweise. Und im Projektmanagement ist es logisch, da ist man tatsächlich in der Zwischenzeit sehr viel stärker an den ganzen agilen Methoden dran. Ich würde sagen, in so einer ganz klassischen Konsumentenverhaltensvorlesung hat sich inhaltlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil die ganzen psychologischen Theorien und Modelle sind ja genau dieselben. Man transferiert sie im Zweifelsfall halt einfach auf die moderne Welt. Also das heißt, man hat einfach andere Beispiele, die sehr viel stärker auf den modernen Konsumenten gemünzt sind. Aber rein inhaltlich hat sich's nicht verändert.
Ganz kurz, möchtest du kurz einmal sagen, wen wir hier ab und zu hören?
Ja, ich habe hier tatsächlich die jüngste Podcasterin Deutschlands sozusagen mit dabei. Meine kleine Tochter ist heute mit im Podcast und die hört ihr immer mal wieder quäken. Ich hoffe, das stört nicht.
Das ist super süß und das wollen wir genauso. Du bist ja auch für die Konzeption zuständig, der Lehrmaterialien. Was hast du oder bei welchem Konzept hast du das Gefühl gehabt, über die letzten Jahre ist es am effektivsten? Ist es die Präsenzlehre? Ist es der Distanzunterricht oder so ein Mix aus beidem?
Ich finde, es kommt tatsächlich ganz stark auf das Thema an und auch auf die Person, die da lernt. Also aus meiner Sicht kann man gar nicht sagen, das ist jetzt sozusagen das eine oder das andere richtig, sondern es gibt Leute, die mögen das total gerne, sich in ihrem komplett eigenen Tempo und ganz fokussiert und strukturiert durch Themen hindurch zu arbeiten. Und dann ist das ganz sicher das Thema Fernlehre, weil sie da die maximale Flexibilität haben, aber natürlich auch eine ganz, ganz große Selbstmotivation haben müssen und auch wirklich eine große Strukturierungsfähigkeit, um sich eben ihr Studium oder ihre Lerninhalte in den Arbeitsalltag eben noch mit rein integrieren zu können. Es gibt andere, die sagen, sie wollen unbedingt in die Präsenzlehre und sie mögen das gerne, jeden Tag im Hörsaal zu sitzen. Dann ist das für die richtige Art und Weise zu lernen. Und ansonsten bin ich tatsächlich ein ganz großer Fan von sozusagen Blended-Konzepten, sodass man sagt, auf der einen Seite habe ich wirklich eine Selbstlernphase und das dürfen gerne digitale Elemente zu Hause sein. Und dann habe ich tatsächlich eine Präsenzphase, wo ich wirklich in der Gruppe Themen diskutiere, vertiefe, wirklich in die Anwendung gehe. Also ähnlich tatsächlich, wie man ja auch die Fragestellung gerade immer wieder diskutiert, müssen wir jetzt eigentlich alle zurück in die Büros? Mhm. Und nein, müssen wir nicht, wenn wir da alle sowieso nur Teams-Calls machen. Also das heißt für die klassische Meeting-Tätigkeit überhaupt nicht, aber ganz sicher für alles, was inspirativen Charakter hat, was sozialen Charakter hat. Und so würde ich das tatsächlich auch für die Lehre an der Hochschule sehen, dass all das, wo ich wirklich Inspiration brauche und wo einfach dieser soziale Austausch wirklich wichtig ist, das würde ich tatsächlich nach wie vor auch in Präsenz machen. Und das rein inhaltliche Lernen, finde ich, das kann man wunderbar wirklich ins Digitale übersetzen.
Und wie finde ich das als Studierender heraus, welches Konzept da am besten für mich passt? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, muss man sich am Anfang des Studiums ja entscheiden, möchte ich hier in Präsenz erscheinen oder möchte ich hier ein digitales Studium machen?
Also momentan, klar, ist das noch so, dass man sich entscheiden muss, ob ich Präsenz studiere oder ob ich tatsächlich von vornherein in ein Fernstudium einsteige. Das wird sich tatsächlich, ich denke, jetzt auch in den nächsten Jahren wird sich das sehr stark aufweichen, sodass man das vermutlich sogar auch von Semester zu Semester entscheiden kann, wie man es denn gerne haben möchte. Ich würde tatsächlich sagen, also die allermeisten sollten ja jetzt einfach durch die Covid-Pandemie viele Erfahrungswerte aus dem Bereich des digitalen Lernens haben. Manche haben bestimmt ganz positive Erfahrungswerte gemacht, weil sie ganz tolle Dozenten hatten, die versucht haben, das Thema ja auch tatsächlich dann modern zu gestalten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der ein oder andere durchaus auch eher so seine Schwierigkeiten mit der Art des Lernens, die ja dann auch einfach sehr stark sozusagen eins zu eins übertragen wurde. Ich gehe morgens sozusagen um 8.30 Uhr in die erste Zoom-Vorlesung und stehe abends um 5 sozusagen aus der letzten wieder auf. Also da gibt es ganz viel sozusagen unterschiedliche Erfahrungswerte, aber ich würde mir tatsächlich immer die Frage stellen, wie lerne ich denn eigentlich gut? Also da wirklich sehr stark in die Selbstreflexion gehen und sich vielleicht auch einfach mal so ein bisschen vergegenwärtigen, abseits vom klassischen Schullernen oder vom klassischen Hochschullernen, wenn ich an ein neues Lernthema rangehe, wie gehe ich denn daran? Und wann, also in welchen Situationen hat das denn besonders gut geklappt? Und also es ist zum Beispiel bei mir so, ich mache es ganz häufig so, dass wenn ich mich für ein neues Thema interessiere, dann suche ich mir erstmal 2, 3, 4, 5 Podcast-Folgen raus zu dem Thema und höre mich da erstmal rein. Das Schöne ist, da werden ja meistens dann auch nochmal so weiterführende Materialempfehlungen gegeben. Mhm. Das heißt, man kann da so ein bisschen in so eine Art rückwärtsgerichtetes Schneeball-System einsteigen und sich dann so immer weiter in ein Thema dann auch über zusätzliche Materialien reinfräsen. Aber für mich ist es tatsächlich so dieses, ich starte ganz häufig mit Podcasts. Und wenn der Hörer, die Hörerin jetzt zum Beispiel sagt, Hanni, eigentlich, ich bin eher jemand, ich gucke immer YouTube-Videos, dann ist das offensichtlich dein Medium. Oder ich lese ganz viele Artikel, dann ist es das an der Stelle. Aber ich würde mir wirklich immer die Frage stellen, in welchen Situationen ist mir das denn besonders leicht gefallen? Also wirklich wie deine Einstiegsfrage. Wann hast du das letzte Mal mit Spaß und Freude etwas gelernt? Und Wie sah denn das Setting aus, in dem du das gemacht hast? Und ausgehend davon, glaube ich, kann man dann schon, hat man ein deutlich besseres Bauchgefühl. Könnte ich in einer sozusagen im rein online-basierten Studium oder in einer rein online-basierten Weiterbildung, könnte die gut für mich funktionieren, weil eben ich sowieso die Art von Lernmaterialien gerne mag? Oder aber bin ich zum Beispiel jemand, der unglaublich viel durch Austausch lernt, dann würde ich es, glaube ich, lassen. Dann würde ich eher in so ein klassisches Präsenzstudium reingehen. Oder aber, und das lohnt sich tatsächlich auch immer, einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie denn die Verknüpfungsmöglichkeiten der verschiedenen Anbieter aussehen, weil es tatsächlich auch jetzt immer mehr kommt, dass man sich gar nicht mehr sozusagen schwarz-weiß entscheiden muss, sondern dass es da durchaus auch währenddessen Graustufen gibt und man im Zweifelsfall auch zwischen unterschiedlichen Programmen hin und her springen kann an derselben Hochschule.
Wie ist das bei dir, also wenn du wirklich BWL jetzt unterrichtest und am Anfang fragst du deine Studierenden, was seid ihr für Lerntypen, und dann kommt da ein Drittel visuell, ein Drittel über Podcast und ein Drittel liest total gerne. Wie schaffst du das dann trotzdem, für alle die richtigen Lernmaterialien bereitzuhalten? Es ist ja auch unfassbar viel mehr Arbeit, alle einzeln abzuholen.
Der Fairness halber muss man sagen, in so einer, sagen wir mal, klassischen Vorlesung ist das nicht der Ansatz, sondern da ist es tatsächlich schon so, dass man zwar versucht, das kleinteiliger zu gestalten, also eben nicht mehr die 90-Minuten-Vorlesung zu haben, sondern zum Beispiel zu sagen, den reinen sozusagen Inhalt der heutigen Vorlesung, lass das jetzt sein, Einführung in das Produktmanagement beispielsweise. Das ist aufgeteilt in 4, 5 Video-Nuggets, 8, 9, 10 Minuten beispielsweise. Dazu bekommt ihr die Empfehlung, die 2 Artikel und die 3 Podcasts sozusagen noch zusätzlich zu hören und 2, 3 Reflexionsfragen mit dazu, die dann halt für die Präsenz oder für die Live-Veranstaltung gedacht sind. Da ist es tatsächlich so, dass es noch nicht so individuell ist, dass da jeder jetzt mit den ganz eigenen Materialien lernen kann. Was ich aber schon versuche, ist einfach aus persönlichen Gesprächen dann rauszuhören, wer denn sozusagen wie gerne lernt. Also wirklich solche Fragen zu stellen wie, wie hat das denn ausgesehen, wenn du mit Spaß gelernt hast? Das ist aber ehrlicherweise was, was so ein bisschen außerhalb der Fachlichkeit dann eingestreut wird und was ich viel einfacher machen lässt, wenn ich 20 Studierende im Kurs sitzen habe, als wenn da 300 drin sitzen. Dann ist halt einfach das Thema individuell an die einzelnen Personen rangehen echt schwierig. Aber in dem Moment, wo man so ein bisschen auch diese persönliche Note finden kann, dann hilft das schon auch nochmal, ja, auf der Basis einfach den ein oder anderen Kniff mitzugeben. Aber sind wir ganz ehrlich, Individualisierung ist im Hochschulbereich momentan noch etwas, was aus meiner Sicht noch ein bisschen Zukunftsmusik ist. Wo es deutlich einfacher ist, ist im Bereich des Corporate Learnings. Da sind wir ja tatsächlich auch als Team viel sozusagen unterwegs mit unterschiedlichen Team-Learning-Formaten. Und da kannst du natürlich ganz einfach sagen, wenn du mit Podcasts oder mit Videos viel leichter lernst als mit Büchern, ja, dann gehst du bitte auf die und die Art und Weise an das Thema heran, und wir legen dann am Ende des Tages die Perspektiven einfach übereinander.
Und mit dem Lernen im Team, meinst du das Lernen in deinem Team oder bitte? Ja, okay.
Genau.
Weil ich dachte, ob ihr auch so eine Beratungsfunktion oder sowas für Unternehmen anbietet, aber es ist intern.
Genau, also wir teilen natürlich sozusagen unser Wissen, und gerade jetzt so die Themen, die ich auf LinkedIn bespiele, die sind ja auch sehr stark immer wieder auch Formatideen aus diesem Team-Learning-Gedanken heraus. Also da kann man sich natürlich auch ganz viel draus mitnehmen. Mhm. Aber primär ist das tatsächlich das an Themen, die wir im Team umsetzen und die aber nichtsdestotrotz natürlich für ganz viele andere auch interessant sind.
Ich habe bei euch auf der Internetseite gesehen, also auf der Hochschulseite, dass ihr auch Studiengänge anbietet, wie zum Beispiel ein Master in Coaching oder ein Bachelor in New Work. Also diese Megatrends in Studiengänge gefasst. Wie kommt das dazu? Ist es so, dass ihr euch diese Megatrend-Map anguckt und sagt, da müssen wir rein? Oder ist die Nachfrage so, dass im Studiengang ihr merkt, okay, jetzt klassisch BWL, das wollen gar nicht mehr so viele, die wollen nur Teile, nämlich zum Beispiel New Work, und den Rest finden sie gar nicht so interessant, deswegen müssen wir da viel spitzer werden. Wie kommt es zu diesen Studiengängen?
Du, da gibt es tatsächlich eine ganze Abteilung, die sich genau mit den Themen beschäftigt. Wo sind Trends im Weiterbildungsmarkt? Wie viel Marktpotenzial gibt es da? Und auf Basis dessen dann tatsächlich solche Angebote entwickelt. Also das ist tatsächlich nicht viel anders, als man tatsächlich auch im Unternehmen an eine Produktentwicklung herangehen würde. Das ist ja auch so, dass man erstmal überlegen würde, wo geht denn eigentlich gerade der Trend hin und wie viel Potenzial habe ich damit auf dem Markt? Und genauso machen wir es auch.
Weißt du, hast du da Zahlen im Kopf, wie da die Nachfrage ist, ob die meisten eher auf ein breites Studium gehen, wie jetzt zum Beispiel BWL, oder sich auch trauen, da so spitz zu gehen, schon im Bachelor?
Also ich habe dir keine genaue Zahl, aber es ist schon so, dass wir gerade für diese Spezialprogramme auch wirklich guten Zulauf haben.
Finde ich super interessant, weil ich glaube, da macht Studium noch mehr Spaß, weil dann hat man ja noch mehr von diesen Fächern, die einen wirklich interessieren und nicht diese ganze Breite, wie man sie auch in der Schule zwangsläufig hat, sondern es ist viel, ja, auch nach diesem New Learning-Gedanken viel individualisierter und persönlicher.
Genau, also kannst dir tatsächlich allein schon aufgrund solcher sehr spezieller Studiengänge natürlich ein Studium zurechtbasteln, was schon sehr stark einfach diesen individualisierten Charakter hat. Jetzt bezogen sozusagen auf die reine Inhaltlichkeit, bezogen auf das, wie gelernt wird, noch nicht in der Form.
Weißt du, ob es auch einen New Learning-Studiengang geben wird?
Also ich wüsste es noch nicht. Das ist aber eine gute Idee. Vielen Dank.
Ich habe mich auch gefragt, ja, es geht jetzt so ein kleines bisschen um das Thema Geld, redet man nicht so gern drüber, aber wie findet ihr gute Dozenten oder Dozentinnen? Denn meine Erfahrung ist, mit dem Dozentensein, es macht Spaß, aber es ist im Vergleich zur Wirtschaft, es ist extrem schlecht bezahlt. Und wie kriegt man motivierte, talentierte Menschen, die grundsätzlich Lust haben, für die das aber wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn ergibt eigentlich?
Ganz ehrlich, ich kenne tatsächlich keinen Dozenten, der das hauptberuflich macht. Also der sozusagen nur Dozent ist. Dann gebe ich dir vollkommen recht. Dann ist das tatsächlich ein Berufsfeld, für das man sehr intrinsisch motiviert sein müsste. Aber ich persönlich finde tatsächlich, ein guter Dozent, der kann ihm auch ganz, ganz viel aus seiner Praxiserfahrung berichten. Und deswegen, es sind tatsächlich die meisten Dozenten, Kolleginnen und Kollegen, die das Thema, das sie unterrichten, auch in ihrem beruflichen Alltag sozusagen ausfüllen, und die dann halt wirklich auch diesen bestmöglichen Transfer leisten können. Einmal in die Theorie und aber zum anderen auch in die Anwendung. Und dann ist das tatsächlich ja, sozusagen eine Zusatzaufgabe, die die wahrnehmen, weil sie intrinsisch motiviert sind, weil sie ihr Wissen weitergeben wollen und wo jetzt die monetäre Komponente tatsächlich eher eine nachgelagerte Rolle spielt.
Ja, so ist es bei mir auch gewesen. Und es ist ja auch gut irgendwie, weil es macht ja auch Spaß und man tut was Gutes. Aber es ist ein bisschen schade, aber gut, das ist die grundsätzliche Diskussion, dass sowas so schlecht entlohnt ist. Aber es gilt ja für alle Berufe, auch im sozialen Bereich. Thema Weiterbildung und Unternehmen. Was können aus deiner Sicht Unternehmen lernen von Hochschulen?
Also ich würde sagen, ich kann jetzt natürlich nicht für die Gesamtheit der Hochschulbranche sprechen, sondern nur für den kleinen Ausschnitt, sozusagen, den ich einfach auch als Arbeitnehmerin sehr gut kenne. Und ich würde sagen, dass man da sehr stark daraus lernen kann, schnell auf Trends zu reagieren. Einfach in dem Moment, wo man sieht, das sind Themenfelder, die bekommen eine entsprechende Relevanz, daraus auch entsprechende Programme und Zertifikate zu bauen. Und ich würde sagen, speziell für die IU kann ein Unternehmen durchaus auch lernen, das ganze Thema, wie lernen wir, nochmal anders zu betrachten. Weil jetzt im klassischen Corporate Learning sehe ich halt immer noch viel zu häufig diesen Ansatz, ich habe einen standardisierten Weiterbildungskatalog, aus dem kann ich mir meine standardisierte Weiterbildung aussuchen. Die trifft dann, also wenn ich wirklich Glück habe, dann trifft die so zu 50% das, was ich eigentlich wirklich lernen möchte, die anderen 50% nicht. Dann sind die aber in allermeisten Fällen auch noch 2 Tage in so einem Druckbetankungsseminar drin. Lass das live oder sozusagen remote sein. Und dann gehe ich in meinen Arbeitsalltag zurück und guck so ein bisschen wie ein Auto, weil ich sozusagen diese Masse an Stoff gar nicht wirklich anschlussfähig in den Alltag integrieren kann, weil es einfach nicht kleinteilig genug ist. Und ich finde, da sind wir tatsächlich sehr, sehr innovativ, weil wir uns halt immer wieder auch Gedanken machen, wie kann man Lernstoff anders vermitteln als mit einer klassischen Vorlesung? Gibt es andere Formate, mit denen wir arbeiten können? Gibt es andere Ansätze? Wie können wir unsere Studierenden aktivieren? Deswegen würde ich sagen, also auf der einen Seite wirklich dieses marktgerechte Angebot, und auch da hat der klassische Weiterbildungskatalog manchmal so ein bisschen so seine Optimierungspotenziale, nennen wir es mal so. Und zum anderen wirklich auch so dieses, wie man lernt, anders zu denken. Und ich werde nicht müde, also ich komme dann auch wieder auf meine Team-Learning-Ansätze zurück, weil ich halt einfach merke, was für ein riesen Mehrwert dadurch entsteht, sich wirklich Fachinhalte strukturiert im Team zu erarbeiten, jeder auf dasselbe Lernziel sozusagen einzahlt. Und was das einfach auch auf das Teamgefühl und auf den Teamspirit für eine positive Wirkung hat. Also insofern würde ich tatsächlich auch jedem Unternehmen empfehlen, dieses Wie mal insofern anders zu denken, als dass man sagt, ganz ehrlich, gebt doch mal so ein bisschen mehr Hoheit an Themen in die Teams rein und auch die Hoheit darüber, wie sie sich diese Inhalte erarbeiten wollen.
Das sind wir direkt wieder beim Führungsthema. Denn dafür muss ja die Führungskraft auch so ein Setting schaffen, dass überhaupt Weiterbildung klassisch auch irgendwo im Arbeitsalltag ab und zu oder auch regelmäßig stattfinden darf. Ist das bei dir so, dass deine Mitarbeiter intrinsisch einfach super viel Lust auf Lernen haben und dann hat sich das einfach so gefügt, dass du eine Führungskraft bist, die da auch den Raum für gibt? Oder ist es so, dass du vorweggegangen bist und du hast einfach Lernen als, ja, das sagst du auch, Lernenthusiast, du hast Spaß am Thema und das gibst du an deine Mitarbeiter weiter und dann ziehen die mit?
Ich glaube, es ist eine Kombination. Also ich glaube, ich taug schon ganz gut als Vorbild, weil ich tatsächlich unglaublich lernbegeistert bin und auch ständig sozusagen Podcast-Empfehlungen, Artikel-Empfehlungen, Buch-Empfehlungen sozusagen in den Learnspiration-Kanal reinwerfe. Gar nicht, weil ich jetzt den Anspruch habe, dass das jeder sich direkt danach angucken oder anhören muss, sondern weil ich es halt einfach spannend finde und mich total freue, wenn der Impuls sozusagen beim einen oder anderen auf fruchtbaren Boden fällt. Also das heißt, ich finde schon, dass eine Führungskraft immer auch als Vorbild vorangehen muss, weil wenn ich jetzt da durchlaufe und sage, boah, Lernen ist so doof, ich mag mich nicht weiterbilden, dann kann ich ganz schlecht authentisch mich hinstellen und sagen, Leute, wir haben da so ein bisschen noch was vor der Brust, also das ist schwierig. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich das Glück, ganz häufig mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einfach auch eine große Lernbegeisterung haben, wo man gar nicht sagen muss, wir müssen uns jetzt dieses Thema anschauen. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn man so in Richtung Lernmotivation guckt, es hilft immer, also wirklich immer, den Sinn hinter dem Thema zu erklären. Weil in dem Moment, wo ich nicht wirklich weiß, wofür ich mir jetzt Inhalt XYZ aneignen soll, dann habe ich jetzt auch nicht so eine riesengroße Motivation, mir das sozusagen als zusätzliches Päckchen auf die To-Do-Liste zu schreiben. Also das heißt, wirklich den Sinn dahinter transparent zu machen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und sich auch einfach anzuschauen, wo ist die Person sozusagen gerade in ihrem auf ihrem Lebensweg, welche Herausforderungen hat die einfach neben dem Berufsalltag und wie kann man ihr da einfach auch die Freiräume schaffen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das ist aber, finde ich, jetzt auch wieder so ein ganz, ganz allgemeines Führungsthema, dass ich eigentlich die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, eben möglichst gut kennen sollte, dann kann ich ihn nicht nur auf der einen Seite den Freiraum fürs Lernen schaffen, sondern habe ich grundsätzlich auch ein Verständnis dafür, wo diese Person gerade steht und wie einfach auch ein gesamtes Arbeitssetting aussehen kann und sollte, damit sie einfach auch bestmöglich unterstützt ist.
Ich habe im Vorfeld mir überlegt, was kann ich dir für Fragen stellen, und ein Thema, was ich super super spannend finde, aus meinem Sozialwissenschaftsstudium im Bachelor, ist das Thema soziale Ungleichheit. Und da eben die Frage, wie man Bildungsungleichheit irgendwie versuchen kann zu reduzieren. Und das ist ja auch ein Thema für euch als Hochschule, denn für Menschen oder für Schüler, deren Eltern im Zweifelsfall studiert haben, ist es nur eine ganz realistische Option. Ja, ich gehe dann studieren. Das kenne ich ja auch. Meine Eltern können mir da im Zweifelsfall sogar helfen. Dann gibt es vielleicht ein paar, die das nicht so kennen, aber irgendwie mitbekommen haben, es gibt Stipendien und vielleicht kriege ich das auch irgendwie gestemmt, auch wenn meine Eltern sich finanziell mich da nicht unterstützen können. Und dann gibt es ja auch eine sehr, sehr, sehr viele, wo die Eltern nicht studiert haben und die auch gar nicht so das Wissen haben darüber, wie man alternativ sich ein Studium finanzieren kann. Habt ihr Bestrebungen an der Uni oder irgendwelche Initiativen oder so, wie man auch diese Leute an die Hochschule bekommt?
Also ich glaube, dass man da tatsächlich, da gibt es natürlich noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber ganz grundsätzlich ist wenigstens zwei Punkte, mit denen man zumindest versuchen kann, da nochmal auch die Hemmschwellen abzubauen. Das eine ist, wie du sagst, das Thema Stipendien und die natürlich dann auch entsprechend nach außen getragen. Also es hilft nichts, wenn ich ein Stipendienprogramm habe, das aber keiner kennt. Das muss einfach auch entsprechend publik sein.
Das macht auch über Marketing dann, oder?
Genau, also da gibt es im Prinzip Marketing, Studienberatung. Also es ist ja wirklich ein ganz großer Apparat, der da auch dahinter steht. Übrigens nicht nur an der IU, sondern ganz grundsätzlich so im Hochschulumfeld. Und es gibt ja tatsächlich auch nicht nur private Hochschulen, die Stipendienprogramme haben, sondern es gibt ja tatsächlich auch so vom Bund und von den Ländern geförderte Programme. Also es ist ein riesengroßer Dschungel und das meine ich auch mit, es muss deutlicher sein, wo gibt es denn tatsächlich die entsprechenden Fördermöglichkeiten. Aber momentan ist es tatsächlich so, dass man da noch ein bisschen auch auf die Suche gehen muss manchmal und sich durch diesen Dschungel hindurchkämpfen. Aber selbst wenn ich weiß, was gibt es denn für Programme, mit denen ich finanziell unterstützt werden kann, dann finde ich es ja die Hemmschwelle immer noch sehr stark da. Ja, und wie bewerbe ich mich jetzt dafür und was braucht man dafür? Also da wirklich auch niederschwelligen Zugang sozusagen zu schaffen, genau zu erklären, was brauchen wir an Materialien von dir, wann musst du die entsprechenden Unterlagen einreichen, wie läuft der Prozess, also dass es einfach nicht so eine Blackbox ist. Ich glaube, der zweite und sehr viel stärkere Faktor, mit dem man auch da Zugänge schaffen kann und Hemmnisse abbauen kann, ist, indem man sehr viel mehr Role Models in Richtung der Schulen schickt und einfach auch zeigt, so kann ein Studium funktionieren. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Zugang. So organisiere ich mich. Ich kann auch zu X% da sozusagen dazu zu verdienen. Dann ist es auch keine monetäre Blackbox etc. Aber auch über die ganzen Fördermöglichkeiten nochmal entsprechend an den Schulen zu informieren. Man macht das tatsächlich jetzt auch, sagen wir mal, über den kompletten Hochschulmarkt hinweg sehr viel auf diesen Bildungsmessen, Bachelor und More und wie sie alle heißen, dass man da einfach auch versucht, die ganzen Prozesse sehr transparent aufzuzeigen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass man nochmal einen sehr viel größeren Effekt hat, wenn man noch mehr an die Schulen geht und da wirklich sozusagen noch mehr in den Alltag der Schülerinnen und Schüler eintaucht. Weil einfach auch sozusagen dieser Hemmfaktor, auf eine Messe zu gehen, auch immer noch einfach da ist.
Viele Konkurrenten einer klassischen Hochschule, wie zum Beispiel Udacity oder Udemy oder auch große Hochschulen, an sich bieten ja so Nano-Degrees an, so kleine, keinen richtigen Studiengang, sondern wirklich nur so einzelne Module, die man dann als Arbeitnehmer meistens machen kann, weil man sich in einem bestimmten Bereich auf Universitätslevel, aber ohne ein ganzes Studium machen zu müssen, weiterbilden möchte. Bei euch habe ich das nicht gesehen. Ist das richtig oder bietet ihr das auch an?
Also es gibt tatsächlich auch einiges an Zertifikatsprogrammen. Ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif leider keins gerade sagen, aber es gibt durchaus auch einige Zertifikatsprogramme, die so in Richtung sozusagen von Nano-Degrees gehen. Grundsätzlich ist es aber aus meiner Sicht schon so, dass ich jetzt, sagen wir mal, lass uns mal die Hochschulwelt nochmal 2, 3, 4, 5 Jahre weiterdenken. Dann glaube ich, dass die Hochschulwelt zum einen nochmal sehr viel offener ist. Also das heißt, dass man durchaus auch nochmal mehr Möglichkeiten hat, Degrees von LinkedIn Learning beispielsweise, von Udacity, von Udemy und so weiter und so fort, sich auch entsprechend anrechnen zu lassen. Also dass es sehr viel weniger der Fall sein wird, dass man einen Kurs unbedingt an der Hochschule selbst gemacht haben muss, damit er dann auch für den Studienfortschritt zählt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, aber das ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Sichtweise. Ich glaube und hoffe, dass wir in 5 Jahren uns eher in einem Feld bewegen, wo wir so eine Art Studium Individuale haben. Also das heißt, dass du eigentlich am Anfang erstmal ja wirklich so klassisches Skill-Lernen hast. Also alles, was so in Richtung, was brauche ich dann jetzt sozusagen, um mich gut zu organisieren, zu strukturieren, zu reflektieren. Dann, wie arbeite ich gut mit anderen zusammen? Und dass es dann sozusagen, was die Fachlichkeiten angeht, sehr viel stärker individuell ausgerichtet ist und man am Ende wie so eine Art Kompetenzraster hat, in dem dann ja du und ich beispielsweise, weil wir unterschiedliche Dinge sozusagen uns angeeignet haben, ganz unterschiedliche Kompetenzraster sozusagen am Ende des Tages hinlegen, wenn wir uns um einen Job bewerben und dieses Kompetenzraster aber auch lebenslang über unterschiedlichste Nano-Degrees, Zertifikate und so weiter und so fort einfach immer weiter wächst. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich in sehr viel offeneren Ansatz geht und man gar nicht mehr sozusagen den Abschluss an einer spezifischen Hochschule macht, sondern dass das einfach sich sozusagen immer weiter ausdifferenziert und ich ja wie so eine Art Wallet am Ende habe und da alle meine Kurse sammle.
Fände ich mega.
Ich auch.
Würde das so lieben, wenn es das gäbe. Weil ich mag auch jetzt, also ich mag auch so Weiterbildungskurse von edX oder so, wo man irgendwie sich so einen kleinen Harvard-Called-Kurs machen kann oder so. Aber es ist trotzdem, weiß ich, ich finde, also noch holt mich dieses Konzept nicht komplett ab. Also ich mag es irgendwie ganz gerne, aber es ist ja so komplett losgelöst von meiner Praxis, weil ich ja gar keine Einsicht habe in meine Praxis, dass ich sowas, was du gerade beschreibst, sowas, was einfach immer, so ein Lernprozess, der immer weiterläuft und dass ich auch gar nicht bei einer Uni mal anfange, sondern grundsätzlich mich überall so bedienen kann und dass es ja auch dann zeitlich viel flexibler ist, finde ich super spannend, wenn es das gäbe.
Also ich glaube tatsächlich, dass es da definitiv hingeht und es gibt tatsächlich auch erste Anbieter, die an diesen Wallet-Lösungen sitzen. Also kannst du dir das tatsächlich so ein bisschen vorstellen, wie dieses Wallet, das du auch auf dem iPhone hast, wo du jetzt im Prinzip sozusagen deinen Digital Key fürs Auto und die Kreditkarten und deine Zug- und Flugtickets etc. sammelst. So in die Richtung, aber halt einfach dann für die Zertifikate und am Ende bewirbst du dich wirklich, indem du das Wallet freischaltest einem zukünftigen Arbeitgeber. Und da gibt es tatsächlich wirklich in der Zwischenzeit auch diverse EdTech-Startups, die sich wirklich genau mit dem Thema beschäftigen. Ich bin ganz gespannt, was da noch passiert. Aber also wie gesagt, ich hoffe sehr, dass die Entwicklung in die Richtung geht, weil ich glaube, dass dann auch wir sehr viel weniger darüber sprechen müssen, wie motivieren wir denn eigentlich zum Lernen, sondern dass dann einfach die intrinsische Motivation nochmal eine ganz andere ist, wenn ich einfach so individuell mich ausrichten kann.
Zum Schluss habe ich noch 3 Fragen für dich.
Schieß
und
los.
Zwar, was steht dieses Jahr auf deiner Agenda? Was möchtest du gerne lernen?
Also ich habe mich jetzt, sagen wir, die ersten Monate des Jahres viel mit dem Thema Podcasten beschäftigt und werde mich jetzt einem neuen Lernprojekt widmen, nämlich dem Thema agiles Lerncoaching. Das möchte ich tatsächlich nochmal sehr viel stärker vertiefen. Das steht jetzt auf der Agenda. Ich würde sagen, so für die nächsten 3-4 Monate. Und also ich tatsächlich plane mich immer so auf eine Halbjahresbasis. Deswegen kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, was dann für das zweite Halbjahr 2023, was so die großen Themen sind, weil ich jetzt erstmal sozusagen mein Vision Board erstmal so bis zum 30.06. sicher sozusagen darstellt. Vielleicht geht es tatsächlich nochmal stärker auch so in diesen Themenkomplex, wie schreibe ich jetzt ein Buch? Und wie kann sowas aussehen und wie kann man irgendwie das Anwendungswissen auch gut noch mal in eine Buchform packen? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass das ein Lernprojekt sein wird. Aber jetzt erstmal sozusagen für das erste Halbjahr ist es das Thema agiles Lerncoaching, was noch da ist.
Und auf welches Event sollte man dieses Jahr gehen, um dich zu treffen?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin gar nicht so ein furchtbarer Eventgänger. Ich glaube, die Antwort hat schon mal irgendeiner da
gestern gegeben. Thomas hat das gesagt. Ja, kann ich total gut verstehen.
Ich freue mich wahnsinnig über Austausch, über LinkedIn. Da bin ich ja tatsächlich auch recht viel aktiv. Und ich finde, da ist es tatsächlich, finde ich, auch sehr viel einfacher, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil man da ja im Zweifelsfall auch asynchron antworten kann. Und sich mache ich auch tatsächlich immer mal wieder, mich dann mit jemand einfach auf einen Kaffee und auf einen Austausch verabreden. Also das heißt, wenn man mit mir ins Gespräch kommen will, dann schreibt mich einfach an. Ich freue mich da tatsächlich total drüber. Auch wirklich keine Hemmschwelle haben. Aber ich habe jetzt kein Event dieses Jahr, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt hin.
Kurze Zwischenfrage. Ist das auch dann die Art, wie du deine Podcast-Gäste bekommst? Schreibst du die einfach über LinkedIn an oder ja?
Ja, also tatsächlich. Manchmal kostet es mich furchtbar Überwindung.
Ja, auch sonst manche Almas oder so. Ist einfach bei LinkedIn angeschrieben.
Ja, genau. Also Svantje habe ich einfach angeschrieben. Kira ist jetzt dann auch in 3 Wochen nehmen wir einen Podcast auf. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja. Und auch Karin Lausch ist einfach, das sind Kontakte auf LinkedIn, die schreibe ich an und muss mich da wahnsinnig dazu überwinden, weil dann natürlich ich auch sehe, was da für Followerzahlen dahinter stehen, was die für tolle Inhalte machen, sind einfach auch ganz viele Menschen, die ich unglaublich bewundere für das, was sie machen. Und das meine ich auch mit der Imposter lässt dann grüßen. Aber ich habe tatsächlich das noch nicht einmal erlebt, dass nicht jemand super nett zurückgeschrieben hat. Deswegen, ich schreibe tatsächlich viele Gäste einfach über LinkedIn an und finde es ganz, ganz toll, wie viel da einfach auch dann an Austausch und Entgegenkommen da ist.
Machst du das dann auch schon direkt mit so einem, mit so einer Konzeptidee, dass du sagst, und über diese 3 bis 5 Themen würde ich dann gerne mit dir sprechen, oder fragst du erstmal die generelle Bereitschaft ab und wartest ab?
Nee, ich schreibe tatsächlich schon auch recht konkret dazu. Ich meine, das ist bei meinem Format auch insofern relativ einfach, weil es ja entweder darum geht, ein konkretes Lernprojekt mit mir zu besprechen. Mhm. Und da ist tatsächlich auch sehr stark hervorgegeben, was ich frage. Was aber tatsächlich in der Zwischenzeit ja auch viel mehr mache, ist so ein bisschen tiefer reingehen und das ganze Thema unter wie lernst du eigentlich zu stellen. Und da schreibe ich tatsächlich dann im Zweifelsfall auch rein, worüber ich gerne sprechen wollen würde. Hänge im Zweifelsfall auch mal eine Beispielfolge mit an. Also sagen wir mal, so ein ganz spezifisches Konzept im Sinne von, und ich möchte das an Thema XYZ aufhängen, das habe ich gar nicht, sondern das sind bei mir tatsächlich meistens relativ generelle Gespräche, die sich dann um dieses wie lernt man, welche Ansätze hat man, welche Lernprojekte verfolgt man gerade, wie geht man an die ran, sich sozusagen in dem Kontext bewegt.
Ich packe deinen Podcast natürlich in die Shownotes.
Dankeschön.
Damit jeder, der jetzt neugierig geworden ist oder so bestimmt alle, einmal reinhörst, weil du hast echt einfach tolle, tolle Gäste und du machst das sehr gut. Und vor allem, ich bin auch super beeindruckt von der Frequenz. Also ich mache das ja alle 3 Wochen, aber du hast da viel, viel höhere Frequenz. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, sagt auch tatsächlich jeder, dass das schon eine recht hohe Frequenz ist. Ich halte es tatsächlich da sehr stark mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen, die ja irgendwann gesagt haben, das Ding muss wöchentlich raus. Und das ist ja auch mein Anspruch, einfach jede Woche so eine Dosis Lerninspiration zu liefern. Und mir hat auch mal jemand gefragt, wie ich das einfach jetzt gerade so energiemäßig in der Frequenz machen kann. Ganz ehrlich, das ist so ein Projekt, das gibt mir viel mehr Energie, als dass es mich Energie kostet. Ich bin tatsächlich jemand, der auch unglaublich viel durch Austausch lernt. Also ich bin tatsächlich bei jeder aufgenommenen Folge hinterher wahnsinnig inspiriert und nehme so viel draus für mich mit. Und deswegen ist das tatsächlich gerade mehr Energiespender als Räuber und deswegen kann ich es einfach auch in der Intensität machen.
Aber ich sagen muss, mir gibt es auch super viel Energie, aber ich habe das so als Marathon quasi aufgesetzt.
Ich möchte auch stellen,
dass das anders ist. Ja, total. Aber ja, für mich sind die 3 Wochen jetzt gerade genau gut, aber wer weiß, wie in einem anderen Jobsetting das mal vielleicht anders sein kann.
Aber du hast auch deutlich längere Folgen. Also meine sind ja normalerweise keine Stunde lang, sondern ich bewege mich ja immer, sagen wir mal, im Umfeld von 15 Minuten bis 30 Minuten. Das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Also deswegen, du auch da, es gibt doch gar kein richtig oder falsch, ja, sondern das ist für dich genau die richtige Frequenz. Für mich ist die wöchentliche Frequenz genau die richtige und Ich finde deinen Podcast auch so toll. Ich habe mich so gefreut, dass ich dass Och, du mich eingeladen hast.
Dankeschön.
Ich bin auch tatsächlich Hörerin der ersten Stunde, habe jede Folge bisher gehört.
Wow, oh Mensch, freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Dann möchte ich dir die allerletzte Frage, bevor ich wieder ausbreche, stellen. Und zwar, oder ist eigentlich gar keine Frage, sondern bitte, bitte vollende diesen Satz. Lebenslanges Lernen bedeutet für dich?
Energie und Freude.
Vielen, vielen Dank für das Interview.
Sehr, sehr gerne.